Mein Name ist Daria Onier. Ich arbeite seit 8 Jahren als Sexarbeiterin in Stuttgart. Ich arbeite im Bereich Sexualassistenz für Menschen mit Behinderungen, im Bereich BDSM und ich gebe erotische Massagen mit Tantra-Elementen. Das Thema Sexarbeit und das Thema Sexkaufverbot interessiert mich seit längerer Zeit, weil SexarbeiterInnen keine Lobby haben. Wenig SexarbeiterInnen gehen auf die Straße für Rechte und für Bedingungen. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, mich einzusetzen. Ich bin im Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen mit rund 600 Mitgliedern, einer der größten in Europa mittlerweile. Und bin gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution und möchte mich aber für Rechte von SexarbeiterInnen aussprechen. Deswegen bin ich heute hier.
Ich bin Käthe Hienz, ich bin 37 und wohne in Reutlingen. Ich bin Literatur- und vor allem Kulturwissenschaftlerin und ich bin seit Jahren schon frauenpolitisch engagiert, vor allem in Tübingen, jetzt auch in Reutlingen und habe hier unter anderem die Sisters-Ortsgruppe mitgegründet. Sisters e.V. heißt da eigentlich für den Ausstieg aus der Prostitution. Das ist ein Verein, der sich für das nordische Modell einsetzt, bietet Aufklärung und Ausstiegschancen und dafür setzen wir uns ein, dafür setze ich mich ein.
Und damit herzlich willkommen zur schon 3. Folge von Richtig Beef, dem Podcast des Projekt Weltethers. Hier hört ihr Gespräche mit einer guten Streitkultur und auch heute bin ich wieder sehr froh über die beiden Gesprächspartnerinnen. Denn dass sich diese beiden Meinungen überhaupt treffen, kommt tatsächlich gar nicht so oft vor. Heute soll es nämlich um das Thema Sexarbeit gehen und darum, welche Veränderungen es in diesem Gewerbe braucht. Ihr habt im Intro schon gehört, dass die beiden in sehr unterschiedlichen Vereinen tätig sind und über genau diese Arbeit wollen sie am Anfang noch mehr wissen. Dabei erfahrt ihr dann auch gleich ein paar grundlegende Informationen und Probleme, die die beiden haben. Käthe stellt Daria dafür jetzt erstmal 2 Fragen.
Ich frage mich immer irgendwie zum einen, also würdest du dich jetzt ganz konkret als Feministin bezeichnen? Das wäre meine Frage, du nickst schon. Und im Anschluss dann die Frage, ob wir uns einig sind, dass doch ganz viele Menschen, vor allem Frauen, deswegen rede ich auch weiterhin von Frauen, die in der Prostitution in Anführungszeichen arbeiten, dass es ganz vielen davon sehr, sehr schlecht geht. Sind wir uns da einig? Und wenn ja, was tust du oder ihr, damit es diesen Frauen besser geht? Das interessiert mich, weil ich da bisher bei dem BSED noch nicht wirklich was darüber gefunden habe.
Also es gibt 2 Verbände. Das ist einmal der BSD, das ist der Bundesverband, und den BESD, das ist der Berufsverband. Wir sind, ich glaube, 95% SexarbeiterInnen. Was wir tun, erstmal versuchen wir überhaupt eine Stimme zu kriegen. Also wir sind sehr aktiv auf verschiedensten Ebenen in Politik, in Gremien, in runden Tischen dabei, um eben für SexarbeiterInnen zu sprechen. Ich finde das, diese Diskussion immer schwierig, weil ganz oft nicht mit uns geredet wird. Ich habe ja jetzt gerade so die Kollision mit Stuttgart. Also da werde ich einfach mal ausignoriert und ich musste mich wirklich an runde Tische kämpfen. Also wir gehen in diese Gremien, wir versuchen uns für Rechte einzusetzen und wir sind definitiv gegen Menschenhandel, ohne Frage. Wir sind gegen schlechte Bedingungen. Aber ich glaube eben daran, dass ein Verbot letzten Endes, oder wir glauben nicht daran, dass ein Verbot hilft, weil dann rutscht es ins Dunkelfeld. Wir haben das jetzt gerade aktuell in den letzten 8 Monaten gesehen, dass Sexarbeit stattfindet, so oder so. Und im Dunkelfeld sind die Bedingungen einfach noch schlechter. Das jetzt erstmal in Kürze. Wir können da bestimmt auch noch detaillierter einsteigen.
Sexarbeiterinnen eine Stimme geben, das verstehe ich. Mein Eindruck ist, dass es Sexarbeiterinnen sind, die, denen es nicht so ganz so dreckig geht, für die ihr euch einsetzt. Also ich würde gerne noch konkreter wissen, so sowas wie Ausstiegshilfe oder so, leistet ihr sowas?
Naja, wir sind ja nicht in den Bundesgeschichten, in den Landesgeschichten. Wir haben jetzt im Rahmen von Corona haben wir einen Nothilfefonds gestemmt und Spenden gesammelt. Wir haben rund 150.000 Euro Spendengelder gesammelt, um SexarbeiterInnen zu unterstützen, die in Not sind. Also wir sind dran. Es ist halt, ich habe den Eindruck, man kämpft an allen Fronten, weil wir erstens keine Lobby haben, weil wir oft sehr stigmatisiert sind. Und es gibt natürlich auch bei uns Frauen, denen es schlecht geht. Ich sage jetzt auch mal Frauen, du hast vorhin Frauen gesagt, aber ich kenne auch viele Trans-Menschen und auch Männer in der Sexarbeit. Mhm. Aber es ist halt ein Riesending und den Berufsverband, den gibt es jetzt seit 7 Jahren. Und es sind alle Ehrenamtler, also es sind, glaube ich, 2, 3 Verwaltungsstellen, die bezahlt sind und alle anderen machen das ehrenamtlich nebenbei. Ich meine, das machst du ja mit Sisters wahrscheinlich auch. Mhm. Das ist verdammt viel Arbeit für verdammt wenig Rückhalt oder Anerkennung letzten Endes, außer eben von uns selber so. Mhm. Und ich glaube, wir würden auch noch mehr tun, wenn wir alle mehr Zeit hätten und mehr Kapazitäten. Also wir fangen jetzt wieder an, neue Gelder zu sammeln und Spenden einzuziehen, damit wir Leute unterstützen können, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie ich. Ich weiß schon, dass ich im Rahmen von Sexualassistenz und SM-Sessions erstmal einen relativ hohen Stundenlohn habe und sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Ich weiß auch, dass es nicht jeder kann.
Ich bin einfach verwundert, dass du sagst, ihr hättet keine Lobby, weil ein Verband ist ja quasi eine Lobby und da sind ja Institutionen wie die Deutsche AIDS-Hilfe drin, also auch bezahlte Stellen, die quasi Lobbyarbeit machen.
Ja, aber es gibt wenig Gesichter, die auf die Straße gehen und der Berufsverband, den gibt es halt seit 7 Jahren, der ist gegründet worden, als damals die Diskussion um das Prostituiertenschutzgesetz losging, wo klar war, eigentlich ist es so nicht gut für viele SexarbeiterInnen und der ist größer und größer geworden. Klar, wir haben die Deutsche AIDS-Hilfe und wir haben die Diakonie und wir haben den KUK, also den Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Klar, es gibt eine Lobby, aber ich habe den Eindruck, dadurch, dass das Stigma und die Diskriminierung so groß ist, nimmt uns niemand ernst. Und viele reden über uns anstatt mit uns und das kann es nicht sein. Vor allem nicht, wenn es um ein Sexkaufverbot geht, was uns betrifft. Und wir sind absolut für Ausstiegshilfen. Wir sind definitiv für Ausstiegshilfen oder Umstiegshilfen. Dafür muss es Töpfe geben für alle Leute, die da nicht arbeiten wollen. Es braucht gute Alternativen, definitiv. Aber ein Verbot, glaube ich, nützt da nichts.
Ich glaube, das ist der Punkt, die Ausstiegshilfe ist der Punkt, bei dem wir uns auch alle treffen. Also egal, wie, wo wir stehen, an welchem Ende, sage ich mal, weil es wirklich irgendwie verschiedene Enden sind. Ich glaube, die Ausstiegshilfe ist der Punkt, wo wir uns einig sind. Nur gehen wir da ganz konkret ran. Also ich rede von Sisters. Mit der Forderung nach dem nordischen Modell kommt auch die Forderung nach noch mehr Ausstiegshilfe, so wie es sie in Schweden gibt. Und Sisters hat als eine von 2 Institutionen in Baden-Württemberg eine Ausstiegswohnung in Stuttgart, die wir betreiben, bezahlen, unterhalten und es wird demnächst auch eine in Berlin geben. Genau, also wir tun ganz konkret was für die Frauen, die aussteigen wollen und das fehlt mir bei ganz vielen anderen.
Die Standpunkte der Vereine, in denen sich Daria und Käthe engagieren, haben die 2 jetzt also ausführlich dargelegt. Danach wurde aber ganz konkret der Frage nachgegangen, was ein Sexkaufverbot bedeuten würde und was eigentlich hinter dem schwedischen Modell steckt. Käthe fängt dabei an und erzählt, warum sie das schwedische Modell für die Lösung der Probleme hält. Danach erklärt auch Daria ihren Standpunkt dazu.
Was würde das Sexkaufverbot bedeuten? Da kann ich mich an Schweden orientieren. Wir haben das Beispiel, es gibt mehrere Länder, die das bereits umgesetzt haben. Schweden war das erste, da gibt es seit 1999 das nordische Modell. Und es gibt 2 Hauptannahmen dieses nordischen Modells. Und zwar ist die eine, dass Prostitution sowohl mit der Menschenwürde als auch mit der Gleichheit der Geschlechter nicht vereinbar ist. Dem stimme ich zu und ich stimme auch dem zu, dass die Hauptursache für Prostitution die Nachfrage ist. Und mit unserer gesetzlichen Lage ist es so, dass die Nachfrage eben auch da sein kann. Die wäre nicht da, wenn das nordische Modell eingeführt wäre. Es gäbe keine sexuelle Ausbeutung und auch keine Gewalt gegen Prostituierte und auch keinen Menschenhandel. Genau, das Ziel des nordischen Modells ist deswegen eine Welt ohne Prostitution. Und jetzt komme ich zu den Elementen des nordischen Modells. Was mich eben überzeugt ist, dass die Prostituierten entkriminalisiert werden. Das heißt, sie werden nicht bestraft, keine Gesetze richten sich explizit gegen sie, anders so mit den Freiern. Also deswegen ist es auch quasi ein Sexkaufverbot und kein Prostitutionsverbot, weil nämlich Freier bestraft werden. Und es gibt in Schweden auch Beratungsangebote für Freier und Männer oder Menschen, die eben zu Prostituierten gehen oder Sex kaufen. Genau, es würde auch bedeuten, dass es eine freiwillige Gesundheitsversorgung und Beratung für alle prostituierten Menschen gibt, auf Wunsch eben auch, und das ist ganz wichtig, Ausstiegsberatung und Ausstiegshilfe. Da ist es bei uns, sieht es bei uns noch sehr mau aus, obwohl wir uns da alle einig sind und auch, ich glaube, die Gesetzgebenden, die Gesetzmachenden, da alle zustimmen würden, trotzdem ist das noch ein sehr mauer Punkt. Es gibt in Schweden Schulungen für die Polizei, damit die Gesetze richtig umgesetzt werden, und es gibt öffentliche Aufklärungsarbeit, also zum Beispiel an Schulen zu Geschlechtergerechtigkeit und zum nordischen Modell. Und da war es eben so, dass die Bevölkerung, als dieses nordische Modell eingeführt wurde, noch zu 70% dagegen war. Und es hat sich aber innerhalb von ein paar Jahren gezeigt, dass es jetzt so ist, dass 70% dafür sind. Und in Schweden ist es irgendwie so, und das ist ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, da ist es nicht cool, mit 18 ins Bordell zu gehen. Ne? Da gibt niemand mit damit an. Also es ist irgendwie, es gibt halt auch einen Paradigmenwechsel, es gibt irgendwie einen Wandel in der Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft. Und insofern betrifft mich das auch persönlich, weil ich nicht in einer Gesellschaft leben will, in der Frauen als Ware gekauft werden können. Ich will auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der Männer das Gefühl haben, wenn sie Geld haben, dann kaufen sie sich jetzt einen Frauenkörper. Will ich nicht. Ich will auch nicht, dass Frauen das machen mit Männern. Ich will das nicht. Und ich will auch nicht, dass Männer das mit kleinen Jungen machen. Ich wünsche mir eine Welt, in der es das nicht gibt. Und das kann für mich mit dem nordischen Modell passieren.
Also in Schweden ist es so, dass die Freier bestraft werden und alle Menschen, die von den Profiten von SexarbeiterInnen profitieren oder von den Geldern von SexarbeiterInnen profitieren, auch zur Rate gezogen werden. Das heißt Vermieter, Ehemänner, zum Teil Babysitter. Das heißt, Frauen müssen das heimlich machen, um es praktizieren zu dürfen. Und es gibt eine schwedische Wissenschaftlerin, Susanne Dodilit heißt die, glaube ich. Die ist an der Universität Malmö, wenn ich richtig erinnere. Die hat viele Forschungen betrieben diesbezüglich. Und da gab es eben auch Forschung darüber, wo die Sexarbeit stattfindet, knapp 10 Jahre nach 1999. Und es war klar, die findet nicht mehr auf der Straße statt, sondern die Werbung findet im Netz statt, weil die Frauen oder die SexarbeiterInnen das heimlich machen müssen. Also es hat sich verschoben. Ich glaube nicht, dass es aufgehört hat. Und ich habe nicht den Eindruck, also von den Informationen, die ich habe und von den SexarbeiterInnen, von denen ich gehört habe, dass die Frauen sich geschützt fühlen. Die fühlen sich verfolgt von der Polizei, weil die ständig auf der Hut sein müssen, weil sie Geld verdienen wollen oder müssen und es aber nicht legal tun dürfen, weil die Polizei sie auf dem Kicker hat, weil die vor Häusern stehen, weil die Frauen nachverfolgen und so eine Geschichte. Ich halte das für ein sehr schwieriges Modell. Und Ausstiegshilfen oder Aufklärung in Schulen, das kann man alles auch machen ohne ein Verbot. Und ethische Geschichten zum Thema Sexismus, wie behandelt man eine Frau, da pflichte ich dir total bei. Also es gibt viele, viele schwierige Situationen in der Sexarbeit, ohne Frage. Aber ich glaube, ein Verbot, so wie es in Schweden ist, ist nicht sinnig, weil es eben die Frauen noch mehr unter Druck setzt. Und es gibt eben in Schweden die Ausstiegsprogramme, die sind ja nur für schwedisch gemeldete Leute, also MigrantInnen fliegen raus aus der Nummer. Und ich meine, wie viele MigrantInnen haben wir in Deutschland, wenn die nicht aufgefangen werden, dann nützt es auch nichts. Also ich sehe schon, dass wir Dinge ändern müssen, absolut, aber ich finde es schwierig, wenn irgendwas verboten wird oder irgendwer vermeintlich bestraft wird, weil du die Frauen einfach mit bestrafst, indem du sie so in die Enge treibst, dass sie einfach heimlich arbeiten müssen.
Also es gibt zum einen in Schweden viel weniger Prostitution, also viel weniger Frauen sind davon betroffen und finden andere Optionen, auch mit Hilfe der Beratung. Das ist so. Diejenigen, die es trotzdem machen, sind, also werden quasi von der Polizei ja nicht angegangen. Die Polizei ist da, um die Freier quasi zu finden. Den Frauen passiert nichts. Und es gibt in Schweden absolut keinen Hinweis auf ein Abrutschen in die Illegalität der Frauen, weil sie sind entkriminalisiert. Und ich finde, es ist ein wichtiger Hinweis von dir zu sagen, irgendwie, es muss auch Frauen betreffen, die irgendwie nicht zum Beispiel die schwedische oder deutsche Staatsbürgerschaft haben, absolut. Da würde ich dir echt zustimmen. Das finde ich irgendwie, um Prostitution zu verringern, und ich unterscheide halt irgendwie im Gegensatz zu dir auch nicht zwischen Prostitution und Zwangsprostitution, weil diese Unterscheidung absolut schwierig vorzunehmen ist. Die reduzierte Nachfrage nach Prostitution durch das nordische Modell macht es eben auch für viele, die in der Prostitution sind, möglich, was anderes zu finden. Das glaube ich. Das heißt, vielen ist geholfen und es gibt immer noch, also es gibt immer noch natürlich Menschen, die in der Prostitution sind. Das bedauere ich auch, aber deutlich weniger mit dem nordischen Modell.
Also ich wollte noch mal kurz zurück zu dieser Illegalität. Wenn eine Frau heimlich arbeiten muss, um überhaupt Geld zu verdienen, aber es offiziell, sie darf es zwar offiziell und sie wird nicht kriminalisiert, aber sie kriegt ja keine Kunden, wenn sie es offiziell anbietet. Also ich habe mit drei Kolleginnen zusammen einen Verband. Wir teilen uns quasi eine Wohnung und arbeiten da und sichern uns ab gegenseitig. Solche Verbundschaften gehen quasi in Schweden nicht mehr. Das heißt, es gibt keinen sicheren Raum, wo Frauen sich zum Beispiel zusammentun, wo es Kooperationen geben kann oder gute Betreiber. Es gibt auch gute Betreiber in Deutschland, die okaye Bedingungen machen. Und dadurch, dass das nicht passiert, sind die Frauen in die Vereinzelung getrieben. Die müssen heimlich sich arrangieren und in Abhängigkeiten bringen mit Vermietern, weil ja ein Vermieter auch geahndet wird, wenn er von den Geldern von SexarbeiterInnen profitiert. Das heißt, die müssen komische Arrangements mit Vermietern machen, damit sie überhaupt einen Ort haben zu arbeiten. Das ist nicht safe, das ist schwierig. Klar, wenn euer Ziel ist, eine Welt ohne Prostitution, dann ist es auf jeden Fall ein Weg dahin. Aber ich glaube nicht, dass es die Frauen schützt an gewissen Punkten. Du hast übrigens noch was gesagt zum Thema Frauen als Ware. Das halte ich für schwierig. Also ich biete eine sexuelle Dienstleistung an und die Menschen, die ich kenne, bieten eine sexuelle Dienstleistung an. Ich verkaufe nicht meinen Körper, der ist immer noch da, auch wenn ich mit Leuten Sex habe. Nehme ich ihn wieder mit nach Hause. Deswegen finde ich diese Aussage irreführend und nicht unbedingt zielführend. Ja, es gibt Frauen, die den Eindruck haben, dass es so ist. Aber trotz alledem müssen wir auch da anfangen zu differenzieren. Also ich finde das Wort Zwangsprostitution schlimm. Sex unter Zwang ist Vergewaltigung und das ist in Deutschland strafrechtlich geregelt. Menschenhandel ist geregelt. Es ist halt super schwer, da ranzukommen. Frauen, die der Loverboy-Methode auf den Leim gehen oder Frauen, die aus dubiosen Familienkonstrukten kommen und anschaffen gehen in Deutschland, das kannst du schlecht aufdecken, weil die ihre Lieben nicht in die Pfanne hauen wollen. So. Eigentlich ist für mich alles Sexarbeit und das ist eben sehr, sehr vielfältig. Und das andere ist Zwangsprostitution und Menschenhandel. Da würde ich halt auch nochmal unterscheiden.
Ich würde vielleicht gerade auf das Erste eingehen, dass du gesagt hast, die Frauen sind quasi insofern in der Illegalität, als dass sie das nicht offen machen können. Sie werden zwar nicht bestraft, können es aber nicht offen machen, können sich auch nicht irgendwie, wie du jetzt zum Beispiel, mit anderen vernetzen und da irgendwie davon profitieren. Wenn man mal schaut, dass irgendwie 60-80% der Prostituierten während ihrer Arbeit in Anführungszeichen regelmäßig psychisch oder sexuell missbraucht werden, finde ich, ist es, dass sie sich nicht vernetzen können und es nicht offiziell machen dürfen, obwohl sie nicht dafür bestraft werden, echt der kleinere Punkt. Also ganz ehrlich, so viele Prostituierte erleiden Gewalt, nehmen Drogen, haben Depressionen. Du bist ultra gefährdet als Prostituierte. Ultra gefährdet. In den letzten 20 Jahren sind in Schweden wurde eine Prostituierte umgebracht, das von ihrem Partner. In Deutschland waren es 80 und das sind nur die, also es sind nicht die Dunkelziffern, ne? Und diese 80 in Deutschland, die wurden ermordet von Freiern oder Zuhältern. Also es ist ein ultra gefährlicher Job. Und ich finde, wenn wir es schaffen, dass ein großer Teil dieser Gefahr nicht mehr da ist, wenn ein Großteil der Menschen in der Prostitution dieser Gefahr nicht mehr ausgesetzt sind, finde ich, ist es ein mini kleiner Punkt zu sagen, sie dürfen die Arbeit eigentlich nicht ausführen. Also das steht für mich in keinem Verhältnis, in absolut keinem.
Naja, also nach dem Prostituiertenschutzgesetz haben wir jetzt rund 44.000 angemeldete SexarbeiterInnen in Deutschland. Die Dunkelziffer ist sicher größer. Die Zahlen, die im Netz rumgehen mit 400.000 oder so, halte ich für Quatsch. Ich glaube schon, dass es deutlich mehr sind als 44.000, aber 400.000 sind es meines Erachtens nach nicht. Und ein Sexkaufverbot einzuführen würde bedeuten, und ich meine, es sind großteils Frauen, ihr nehmt 44.000 oder 100.000 SexarbeiterInnen die Existenz, ohne dass ihr mit den Leuten, oder ihr, also ich sage jetzt ihr, weil wir hier am Tisch sitzen, ohne dass mit den Leuten explizit geredet wird. Ihr redet mit den Leuten, die bedroht sind, das glaube ich auch und die gibt's auch, das weiß ich, aber was ist mit den ganzen anderen? und habe dir mal gefragt. Also das ist ja so, mich hat niemand gefragt, ob ich ein Sexkaufverbot will. Ich kenne mittlerweile hunderte von SexarbeiterInnen in Deutschland und niemand wurde gefragt. Das ist schon interessant. Und wenn wir jetzt zu Menschenhandel gehen und psychischem Missbrauch in Arbeitssituationen und so. Es gibt hunderte von anderen Arbeitssituationen, wo es den Menschen schlecht geht oder wo sie keine Lust haben auf ihre Arbeit. Und in der Sexarbeit sind viele Menschen, denen es schlecht geht, aber die entscheiden sich dafür. Also ich glaube, dass viele Leute sich entscheiden, weil sie nicht gut Deutsch sprechen, weil sie dringend Geld brauchen, weil sie in prekären Situationen sind, weil sie Lust auf Sex haben, weil sie reinrutschen und feststellen, okay, ich kann damit viel Geld verdienen, das mache ich. Oder weil sie ihre Familie irgendwo finanziell unterstützen wollen im Ausland. Wo fängt Freiwilligkeit an und wo hört sie auf? Das ist, finde ich, auch eine wichtige Diskussion. Ich finde, man muss mit den Leuten reden. Frag die 44.000 Leute, wenn die sagen, wir wollen Sexkaufverbot, können wir da nochmal drüber reden?
Wir werden nicht alle 44.000 Leute befragen können.
Schade.
Ich glaube, du siehst es ein, das wäre toll, aber nein. Genau, du redest von 44.000 Menschen, die in Deutschland in der Prostitution arbeiten. Es ist leider immer schwierig mit Zahlen. Also ich würde es auch total gern immer ranziehen, um was zu argumentieren, aber es geht einfach nicht, obwohl wir jetzt irgendwie dank des Prostituiertenschutzgesetzes quasi eigentlich die Zahlen haben müssten, haben wir sie nicht. Das als Feststellung. Das heißt, ich würde eine andere Grundlage nehmen, und zwar ist es so, dass die Stadt Stuttgart da sehr engagiert ist. Und da war 2018, war die Rede von, jetzt kommen Prozentzahlen, also dass irgendwie 94% der Prostituierten aus Osteuropa kommen. Quatsch. 92% aus Osteuropa, 4% aus anderen Teilen der Welt, 4% aus Deutschland, genau. Die Sozialarbeiterin von vor Ort hat gesagt, diese 4%, die aus Deutschland kommen, das sind größtenteils tatsächlich irgendwie Frauen. Frauen, die auch im Vergleich zu den anderen relativ selbstbestimmt und frei arbeiten. Die kommen auch mit anderen Fragen auf sie zu, also eher mit, wie mache ich das mit der Steuererklärung oder so. Diejenigen aus Osteuropa oder anderen Teilen der Welt kommen dann schon eher mit Fragen wie, mir tut die Vulva weh, ich weiß nicht, was es ist, ich habe eine Entzündung, weil sie sich zum Beispiel mit Hygienetüchern ausgewischt haben, weil sie sich eklig fanden nach dem Sex mit einem Freier. Da unterscheiden sich schon mal die Probleme ganz arg. Und da kann man auch ganz deutlich sehen, also wie die Waage steht zwischen denen, die das vermeintlich freiwillig machen. Und ich finde, also dieser Begriff ist wichtig, da stimme ich dir zu, nur finde ich das ganz schwierig zu definieren. Aber die Waage steht total schräg zwischen denen, die es auf eine Art selbstbestimmt machen und denen, die gezwungen werden. Und da finde ich auch, da muss ich dir wirklich deutlich widersprechen, die entscheiden sich nicht dafür. Also wenn du in Rumänien in einer Scheißsituation bist finanziell und eigentlich keine Chance hast, irgendwie deine Familie durchzubringen, außer dass du nach Deutschland gekarrt wirst. Ob du weißt, was da passiert oder nicht, das ist ja auch immer unterschiedlich. Nicht alle wissen, was hier passiert. Manche werden hergelockt mit einem Jobangebot bei einem Bäcker oder bei einer Friseurin. Finde ich nicht, dass man das sagen kann. Ich finde, das ist wirklich zu kurz gedacht oder zu kurz gesehen. Dass sie sich dafür entscheiden. Ein Teil tut es bestimmt, aber der Teil ist klein. Und da muss ich sagen, zu dem, dass ihr nicht gefragt werdet, also es ist halt auch so, dass vor allem jetzt der Verein Sisters viel Kontakt hat mit Aussteigerinnen oder mit Prostituierten, die auch aus anderen Ländern kommen, und die sind uns wichtig. Es ist mir tatsächlich, auch mir persönlich, herzlich egal, dass ein Verbot von Sexarbeit oder von Sexkauf quasi Menschen, die, wie ich jetzt dich einschätze, auf eine Art selbstbestimmt leben können, ihr Geld auch mit anderen Dingen verdienen können. Du bist hauptberuflich Therapeutin, habe ich gelesen auf deiner Website.
Viertel. Also
ja, aber es gibt Optionen. Es gibt Optionen, du hast Optionen. Ich weiß, dass es auch nicht alle haben, die das irgendwie auf eine Art selbstbestimmt machen. Aber der Großteil und der allergrößte Teil der Menschen, die in der Prostitution sind, hat diese Option nicht. Und für die möchte ich mich einsetzen. Das ist mir wichtig, weil da steht die Waage völlig schräg. Wenn man sagt irgendwie, ich will Sexarbeit, ich will, dass Sexarbeit möglich ist, da wird ein großer Teil der Frauen, denen es wirklich dreckig geht, ausgeblendet. Und ich finde das unfeministisch und unsolidarisch.
Ich halte mich nicht für unsolidarisch. Ich sitze hier zumindest für unseren Berufsverband und für alle Sexarbeiterinnen, die sich dafür entschieden haben. Also
genau. Wo finde ich, ist das der kleine Teil, die sich dafür entscheiden. Der allergrößte Teil, und das wollte ich mit den Prozentzahlen aus Stuttgart sagen, das sind ungefähr 96%, macht es in irgendeiner Form nicht unbedingt freiwillig und unter schlechten Bedingungen.
Ich habe keinen Zugang zu den Zahlen, ich kenne die nicht, ich kenne die Untersuchungen nicht, ich weiß leider nicht, wovon du sprichst. Und somit kann ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. Ich kann sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die SexarbeiterInnen, die angemeldet sind über das Prostituiertenschutzgesetz, sich erstmal dafür entschieden haben. Denn wenn man sich anmeldet und sich einen Hurenausweis in Deutschland holt im Gesundheitsamt und sich beraten lässt, dann hat man schon mal eine Entscheidung gefällt. Ich kenne super viele SexarbeiterInnen, die sich nicht angemeldet haben, weil sie Angst haben vor dem Stigma, weil sie Angst haben vor der Entrechtung der Menschen in der Sexarbeit. Also dieses Gesetz ist schwierig und dieses Gesetz ist schwierig für jeden, der danach nochmal was anderes machen will oder der sich vorübergehend was finanziert. Ich bin dafür, dass man Frauen stärkt. Ich bin dafür, dass man noch mehr aufsuchende Arbeit macht, dass man noch mehr Präsenz zeigt, dass man Vertrauen schafft und dass man es nicht in die Illegalität trifft und dass man viel mehr Aufklärung macht. Absolut. Definitiv.
Wir versuchen genau das als Sisters.
Ich auch.
Da haben wir, glaube ich, andere Zielgruppen. Genau, wir haben ganz unterschiedliche Zielgruppen.
Es wurde ja jetzt viel über Zahlen geredet. Aber das große Problem, das auch beide, Daria und Käthe, sehen, ist eben die fehlende Datenbasis und damit auch echte Zahlen. Kurz vor dem Ende dieses Kapitels kam ja dann auch noch eine Anschuldigung von Käthe, dass sie Darias Einstellung für unsolidarisch hält. Was ich darin wichtig finde, ist, dass Daria dabei in der Lage war, sich dagegen zu wehren. Und das stellt eben auch einen wichtigen Teil einer fairen Diskussion dar. Nämlich, dass sich beide im gleichen Maße auch widersprechen und Aussagen des Gegenübers in Frage stellen können. In der Wissenschaft hat Habermas diesen Gedanken in seiner Vorstellung von einem idealen Diskurs auch ausgedrückt. In der Praxis zeigt sich oft das Problem, dass eine Diskussion von einer Seite durch rhetorische Mittel beendet wird oder aber vom eigentlichen Thema abkommt. In unserem Fall hier hören sich beide gegenseitig zu und sind offen dafür, die andere Meinung zu hören und Widersprüche zu akzeptieren. Und am Ende sind Käthe und Daria auch schnell wieder darauf gekommen, was beide verbindet. Denn sie wollen Arbeitende im Gewerbe unterstützen. Im nächsten Kapitel sprechen Daria und Käthe über gesellschaftliche und strukturelle Probleme, die es gibt, und tauschen auch weiter ihre Meinung zu einem Sexkaufverbot, das ja im Raum steht, aus. Daria beginnt.
Ich glaube, dass es viele Situationen gibt in Deutschland unter prekären Arbeitsbedingungen, die menschenunwürdig sind. Aber ist es die Lösung, was zu verbieten und freier? Ich finde auch die Sache, also freier zu bestrafen, finde ich irgendwie auch ein absurdes Konstrukt. Das sind Menschen, also die Freier, die ich kenne, die nicht Täter sind im Rahmen von Menschenhandel. Das sind Männer wie du und ich. Nein, ich meine ganz normale Männer. Das sind Brüder, das sind Väter. Also ich wette mit dir, du kennst in deinem Umkreis Leute, die zu Prostituierten gehen. Ich kenne Leute, die gehen in Puff, weil sie sonst niemanden haben, mit dem sie Sex haben. Oder weil sie jahrelang keinen Sex hatten. Oder weil sie in der Ehe keinen Sex haben. Es gibt einfach auch so grundsätzliche Probleme. Warum haben wir den Bedarf? Also das ist schon auch Angebot und Nachfrage. Da gibt es auch was, wo ich dir natürlich beipflichte. Aber kann man das mit einem Verbot und damit abwandeln, dass wir Freier bestrafen? Und ja, ich kenne auch Freierforen. Ich weiß auch, wie sich über Frauen unterhalten wird. Aber was hat es für eine Ursache? Gehen wir dahin, wo Männer erzogen werden? Oder in was für einer Gesellschaft leben wir? Wir leben in einem patriarchalen Gesellschaftssystem. Das heißt, Männer haben immer noch andere Rechte als Frauen. Aber irgendwie weiß ich nicht, freier Bestrafung ist für mich keine Lösung. Ich glaube, wir müssen da einfach anders ran. Und ich glaube auch nicht, dass das auszurotten ist. Also Sexarbeit wird es immer geben und Menschenhandel wird es immer geben. Das heißt,
ich glaube auch nicht, dass es auszurotten ist, aber es ist irgendwie auch wichtig, Visionen zu haben und den Anspruch, auch Dinge zu verbessern. Mhm. Also verbessern kann man es nämlich. Weil so wie es jetzt ist, glaube ich, sind wir uns einig, ist es nicht gut. Das ist das eine. Zu den Freiern, es geht nicht in erster Linie um die Freierbestrafung. Es geht darum, was ich auch anfangs gesagt habe, irgendwie so einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Irgendwie das Ändern von Denkmustern, das Ändern davon, wie Männer über Frauen denken, innerhalb von patriarchalen Strukturen, die wir haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das nordische Modell die teilweise auflösen könnte, so wie es in Schweden passiert ist. Da ist nämlich irgendwie sich einen Frauenkörper zu kaufen für etwas, das jemand Sex nennt, nicht en vogue oder irgendwie wird nicht irgendwie so lässig gesehen wie hier. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass nämlich ich kenne auf jeden Fall Menschen oder Männer, die zu Prostituierten gehen, weil statistisch gesehen jeder siebte irgendwie zu einer Prostituierten geht. Das ist relativ viel und ich finde es aber auch, in mir entsteht da schon ein ganz komisches Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass mein Bruder das machen würde. Ne? Also das mag sich niemand gerne vorstellen, glaube ich. Ich glaube auch du nicht. Ich weiß nicht, vielleicht unterstelle ich dir da was, aber ist ein bisschen schwierig. Ne? Und deswegen, ich wünsche mir, dass es irgendwie auch keine Annahme gibt, dass zum einen es ein Recht auf Sex gibt, also was du gesagt hast, irgendwie, wenn sie keinen Sex in der Ehe haben oder schon lange keinen mehr hatten, gäbe es halt auch die Option, sich zu überlegen, hey, warum ist denn das so? Wie kann ich denn das anders lösen? Muss ich irgendwie Sport machen? Muss ich, weiß ich nicht. Mich ein bisschen belesen, keine Ahnung. Ne? Es gibt andere Wege, als zu denken, oh ja, ich habe das Geld, ich kann mir das einfach kaufen. Also das finde ich schräg und das ist halt auch wieder ein Geschlechterthema, weil das hast du, vor allem Männer machen das, Frauen machen das eher nicht. Ne? Also es ist wirklich irgendwie auch ein Thema von der Einstellung. Wie sehe ich irgendwie das andere Geschlecht generell? Und ich glaube schon, dass Frauen das nicht tun, weil sie Männer vielleicht auch weniger als Ware sehen als andersrum. Mal ganz ins Blaue gesprochen, aber ich glaube, das ist so und das wünsche ich mir eigentlich, dass da viel mehr Wertschätzung und Geschlechtergerechtigkeit da ist. Und die Gesetzgebung, die wir gerade haben, unterbindet das und es ist genau das, was in Schweden passiert ist, irgendwie, dass da irgendwie das Prostitution ist quasi ein Akt der Gewalt und kein Sex.
Ich sehe das anders.
Ja.
Ja. Ich finde es interessant, wenn du sagst, alles auch du weißt viel, viel über Zahlen, das finde ich gut, jeder siebte konsumiert Sexarbeit. Ich kann es nachvollziehen. Ich halte Sexualität für ein absolutes Grundbedürfnis und ich halte auch Berührung für ein absolutes Grundbedürfnis.
Absolut.
Deswegen finde ich das gut, dass Menschen das konsumieren können in einem konsensuellen Rahmen. Um das mal freundlich zu sagen. Ich halte das für gut, wenn das unter guten Bedingungen stattfindet. Und ich halte das jetzt nicht für ein Grundrecht so, aber ich sehe die Not und tatsächlich kenne ich viele Frauen mittlerweile auch, die Sexarbeit konsumieren. Wenn wir über Sexarbeit reden, Sexarbeit ist divers. Ich meine, rein rechtlich ist eine Tantra-Masseurin genauso verpflichtet durch das Prostituiertenschutzgesetz oder wird genauso rangenommen wie eine Straßenprostituierte, eine Wohnmobilprostituierte, eine Laufhausprostituierte, eine Frau aus dem Escort. Wenn wir über Sexarbeit reden, reden wir über genau diese Bandbreite. Klar ist, habe ich eine andere Perspektive als ihr aus dem Bereich Sisters. Ihr arbeitet genau mit dem Bereich und das spreche ich euch überhaupt nicht ab. Ich glaube auch, dass es das gibt, aber es gibt eben noch so vieles mehr und das muss auch berücksichtigt werden.
Mhm. Es gibt so vieles mehr, da würde ich dir absolut zustimmen. Nur habe ich wieder das Bild von der Waage im Kopf, die steht halt absolut schräg. Also die Prostitution, die ihr als Zwangsprostitution bezeichnet und die wir quasi als ausbeuterische Prostitution bezeichnen, ist halt irgendwie viel, 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 viel höher als das, was du beschreibst, was für mich in der Grauzone liegt, also BDSM und Tantra und keine Ahnung. Das ist ein ganz kleiner Teil. Und deswegen, ich finde, das hält sich einfach nicht die Waage.
Klar rede ich jetzt für meine Position, aber ich rede eben auch für den Berufsverband heute. Das heißt, wir reden nicht nur über Tantra-Massagen. So. Und ich finde das schwierig zu sagen, wenn man das nicht evaluiert hat. Ihr habt eure Blase. Eure Blase ist Zwangsprostitution oder Menschenhandel oder prekäre Prostitution. Unsere Blase ist es auch, aber natürlich nur zum Teil. Und wir sind auch mit aus einem anderen Bereich. Trotz alledem will ich natürlich nicht, dass Frauen unter solchen oder Männer oder Transmenschen unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Definitiv. Aber dadurch, dass es nicht evaluiert ist, wage ich, meine Klappe zu halten. Wenn ich von meinem Standpunkt der Freiwilligkeit ausgehe, dann kann ich das nicht beantworten.
Also gerade aus dem Letzten, was du gesagt hast, ich finde es ganz, ganz schwierig mit der Entscheidung, weil damit überträgst du die Verantwortung auf Einzelne, und das ist, finde ich, ein positiver Ansatz, ein selbstbestimmter Ansatz auf jeden Fall. Es missachtet aber, dass es da kriminelle Strukturen gibt.
Ich gebe die Verantwortung den einzelnen Menschen zurück, weil ich deren Entscheidung respektiere. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht zur Verfügung stellen möchte, für bessere Bedingungen zu sorgen. Das sind wir uns hoffentlich einig.
Ich glaube, die Gefahr ist da. Ich will dir nicht unterstellen, dass du das tust, aber die Gefahr ist da, dass das passiert. Wenn man irgendwie von einer strukturellen Ebene auf eine persönliche geht, weil es gibt einfach strukturelle Probleme. Die Gesetzgebung ist total schwierig.
Absolut.
In Deutschland. Wir haben die Lage, die geopolitische Lage. Wir sind so nah dran an Osteuropa, gut erreichbar, ne? Und man, die Zahlen sind hochgegangen mit unserer Gesetzgebung. Das ist so. Und es gibt auch viel Kriminalität. Und es ist halt, wir reden halt immer so ein bisschen auf einem schwammigen Boden, weil wir keine Zahlen haben. Und ich glaube auch, dass das gewollt ist, weil wir könnten sie haben. Deswegen schwierig, ne? Aber ich glaube, trotzdem ist es ganz klar, dass da strukturell was ganz schön schief läuft und dass vor allem Frauen oder andere Menschen, die in der Prostitution sind, darunter unglaublich leiden.
Ich stimme dir auch bei, wenn du sagst, wir haben ein strukturelles Problem. Sofort. Aber ein Verbot kann es nicht sein. Sexkaufverbot kann es nicht sein. Irgendwie müssen wir das anders wuppen.
Ich bin auch für andere Lösungen offen, aber mir ist einfach noch keine bessere zu Ohren gekommen als das nordische Modell.
Ja. Aber das schiebt es einfach zu sehr ins Dunkelfeld. Das ist nicht gut. Und die Menschen aus den prekären Bedingungen, aus dem Menschenhandel, von denen wir ja jetzt überwiegend geredet haben, für die ist es doch komplizierter. An die kommst du noch schlechter ran. Wie willst du die, wenn die sich von der Polizei verfolgt fühlen, wenn die alleine anschaffen müssen und so eine Geschichten, wie willst du die schützen? Die müssen ja erstmal Vertrauen aufbauen zu jemandem, damit sie überhaupt um Hilfe bitten. Die sind ja oft in so schwierigen Situationen, wo sie niemals jemandem erzählen würden, wie schlecht es ihnen geht. Und wie willst du die mit einer solchen Reglementierung rankriegen? Das, glaube ich, ist doppelt und dreifach schwierig.
Also es ist so, dass zum einen, glaube ich, so eine Gesetzgebung das Vertrauen in die Polizei stärkt, auf der Seite der Frauen. Nicht in allen Fällen, aber generell schon, glaube ich. Und zum anderen ist es so, dass die aktuelle Gesetzgebung, was Menschenhandel angeht, so eng ist, dass da sowieso fast niemand wegen Menschenhandels belangt wird, weil du brauchst nämlich, um jemanden dafür zu bestrafen, brauchst du eine Opferaussage, du brauchst eine Anzeige des Opfers, und das machen die wenigsten, weil sie einfach Angst haben, verständlicherweise. Das heißt, wir haben jetzt unsere gesetzliche Grundlage, um Menschenhandel zu bestrafen, ist aktuell richtig mies.
Daran kann man auch drehen.
Ist
auch gut.
Genau. Genau, das ist aber irgendwie, das ist ein kleiner Bereich. Ich würde auch an der großen Stellschraube drehen.
Zum Leidwesen vieler, vieler tausender SexarbeiterInnen in Deutschland.
Und zur Unterstützung vieler, vieler, vieler Prostituierte, die ausgebeutet werden.
Die ihr nicht gefragt habt.
Doch. Nicht alle. Auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, also ja, wir fragen die Privilegierten vielleicht weniger. Unser Fokus liegt auf den Menschen, die offensichtlich darunter leiden, sich nicht helfen können, weil sie von woanders kommen, eigentlich aussteigen wollen, eine andere Arbeit wollen, irgendwie eine Ausstiegswohnung brauchen, die wir zur Verfügung stellen, plus Geld monatlich, um diesen Frauen zu helfen. Wir machen ganz konkrete Ausstiegshilfe. Und das würde wegfallen mit dem nordischen Modell. Das würde größtenteils wegfallen.
Eure Arbeit würde wegfallen?
Ja.
Dann hilft denen gar keiner mehr. So wie jetzt unter Corona. Wir haben das in Stuttgart, das ist total toll. Alle einschlägigen Anlaufstellen sind zu seit Anfang von Corona. Die Sexarbeiterinnen aus den prekären Bereichen, die haben nirgendwo eine Anlaufstelle. Es ist so schlimm, zum Teil. Keine unterstützenden Maßnahmen. Viele sind durch alle sozialen Netze gefallen und so. Das ist super. Wenn es euch dann nicht mehr gibt, dann sind die im Dunkelfeld sind, noch angeschissener als vorher.
Wenn es uns dann nicht mehr gibt, dann gibt es mehr staatliche Beratungsstellen und Ausstiegshilfen. Das, was es jetzt nämlich nicht gibt, das gibt es mit dem nordischen Modell. Und Corona ist eine Sondersituation, da stimme ich dir zu. Aber das ist eine Säule des nordischen Modells, dass es eben deutlich mehr Ausstiegshilfen und Beratungen gibt als jetzt. Das ist das Ziel, dass das der Staat übernimmt.
Aber das könnten wir auch ohne ein Sexkaufverbot.
Also offenbar nicht. Also wirklich, weil ich habe es vorhin gesagt, die Caritas und Sisters sind die einzigen beiden Organisationen, gerade in Baden-Württemberg, die eine Ausstiegswohnung zur Verfügung stellen. Also das sieht wirklich mies aus. Und das Land Baden-Württemberg hat da auch die Fördermittel erhöht. Das ist auf jeden Fall so, dass da passiert was. Aber nicht annähernd so viel, wie eigentlich passieren müsste. Nicht annähernd.
Da stimme ich dir zu.
Danke.
Sehr schwierig und kompliziert.
Total, total.
Die beiden haben es gesagt, es ist schwierig. Und ich habe auch gar nicht erwartet, dass sich die beiden in diesem Gespräch komplett einig werden. Aber sie haben es geschafft, ein ruhiges und konstruktives Gespräch miteinander zu führen und dabei auch ein paar Punkte herausgearbeitet, die mir wichtig erscheinen. Die Diskussion ging ja dann vor allem auch darum, auf welcher Seite die Zahlen jetzt höher sind. Und für mich klang das, als ob das eines der großen Probleme ist, weil hierfür einfach die Daten fehlen. Vielleicht müssen wir deshalb auch weitere Fragen stellen, wie zum Beispiel die nach den Arbeitsbedingungen und wie wir sie noch verbessern können. Denn am Ende waren sich beide einig, dass da momentan noch zu wenig passiert. Wie fandet ihr das Gespräch? Schreibt mir das gerne per E-Mail an socialmedia@weltethos-institut.org und schaut auch auf Instagram und Twitter beim Projekt Weltethos vorbei und lasst uns dort auch gerne die Diskussion weiterführen. Außerdem findet ihr da noch weitere Inhalte zum Podcast und auch zu unserer Kampagne Zeichen gegen Spaltung. Nächste Woche habe ich wieder ein neues Thema für euch und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Und für die letzten Worte übergebe ich jetzt wieder an meine beiden Gäste, Daria und Käthe.
Ehrlich gesagt ich bin überrascht, wie einig wir uns über die meisten Dinge sind. Also ich habe jetzt den Eindruck, das Einzige, wo es hakelt, ist Freiwilligkeit und wie groß ist welche Blase. Ich bin eben überrascht, wie gut es getan hat, überhaupt mit dir zu reden. Ich sehe Dinge noch mal ein bisschen anders jetzt und ich habe durchaus Verständnis für dich oder für eure Belange. Definitiv. Ich würde es halt anders lösen.
Ich kann es persönlich nehmen aus dem Gespräch mit, dass es durchaus Punkte gibt, irgendwie wo wir eben eine Gemeinsamkeit haben. Das wusste ich auch vorher schon. Das hat mich nochmal total bestätigt, die Ausstiegshilfe. Da sind wir uns total einig und es hat mir gut getan, wie wir miteinander gesprochen haben. Ich fand es respektvoll irgendwie und das ist total wichtig. Und wirklich, ich hatte so das Gefühl, wir haben schon beide die Einstellung, wir vertreten unterschiedliche Punkte, aber jetzt versuchen wir uns zu verstehen und uns gegenseitig zu erklären. Ich finde, es hat sehr gut geklappt.